SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Simbabwe, wann ist ein Putsch kein Putsch?
Man spricht eher von einer chirurgischen Operation als von einem Militärputsch.
Schildert der Schweizer Arzt Rudi Lüthi die Vorgänge in Simbabwe, wo das Militär die Macht übernommen hat. Dann, fast alles gut, wie es ist. Für den Bundesrat braucht es für Beherbergungsplattformen wie Airbnb keine neuen Regulierungen. 26.000 Menschen sind letztes Jahr bei Terroranschlägen gestorben, weltweit. 13% weniger als im Jahr zuvor. Und um 13 Uhr, am Rande eines Bürgerkriegs, stand die Schweiz im November 1918. 250.000 Arbeiter streikten. Doch die Armee machte dem Landesstreik ein Ende. Und trotzdem passierte was, politisch. Unser Tagesgespräch mit dem Historiker Bernhard Degen um 1 bei uns. Rendezvous mit Simon Loy, schönen Mittag. In Simbabwe hat das Militär die Kontrolle über das Land übernommen. Nach dessen eigenen Angaben sei Präsident Mugabe in militärischer Gewahrsam. Mugabes Herrschaft kommt nach fast 4 Jahrzehnten nun massiv unter Druck. Auslandredaktorin Simon Fatzer.
Wenn ein hoher Militär am staatlichen Fernsehsender durchgibt, die Armee habe nun das Sagen im Staate und an strategischen Orten Panzer auffahren, in der Hauptstadt Soldaten patrouillieren, dann sieht das aus wie ein Militärputsch. Generalmajor Sibusiso Moyo aber betont, dem sei nicht so.
We wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government.
Wir wollen klar machen, dass dies keine militärische Übernahme der Regierung ist. Es sei vielmehr eine vorübergehende Mission, ein Eingriff gegen die Kriminellen im Umfeld von Präsident Mugabe, die Simbabwe wirtschaftlich und sozial viel Leid gebracht hätten. Mugabe selbst hat sich bisher nicht geäußert und auch seine Minister meldeten sich nicht zu Wort. Es ist ein Kampf um die Macht in dem bitterarmen Land, der hier aufbricht. Simbabwe kennt seit 37 Jahren keinen anderen Herrscher als den inzwischen 93-jährigen Mugabe. Er hat seine in weiten Bevölkerungsschichten unbeliebte Frau Grace in Position für seine Nachfolge gebracht. Offensichtlich wollen das Militärs und auch viele Politiker in seiner eigenen Partei verhindern. Mugabe entließ vor wenigen Tagen seinen langjährigen Vizepräsidenten. Er ist der Geheimdienstchef und ein Verbündeter des Militärchefs. Dieser Schritt hat den Machtkampf jetzt zum Eskalieren gebracht.
Simon Fatzer. Der Schweizer AIDS-Spezialist Rudi Lüthi hat in der Hauptstadt Harare eine Spezialklinik für HIV- und AIDS-Kranke gegründet. Er ist derzeit in Harare und damit nahe dran an den Ereignissen. Ich fragte ihn heute Vormittag, wie ist die Lage in der Hauptstadt von Simbabwe?
So viel ich es feststellen kann, ist die Lage ruhig. Ich habe mit Mitarbeitern gesprochen, die durch die Stadt hindurchgefahren sind, ohne Probleme. Es sind auch alle Mitarbeiter zur Arbeit eingetroffen. Ich habe mit Patienten gesprochen. Man hat den Eindruck, dass eigentlich alle, die auf heute Morgen bestellt waren, angekommen sind, ohne Probleme. Also das, was man über Internet oder Twitter erfährt, steht in einem krassen Gegensatz zu der Realität, die ich hier erlebe.
Also eine skurrile Ruhe eigentlich und nichts von einem Putsch.
Ja, ich habe noch nie einen Putsch erlebt und deswegen weiß ich nicht, wie es ist, aber wenn man da Fernsehbilder anschaut aus Venezuela oder anderen Ländern, dann sieht das ziemlich wild aus. Das ist hier ganz sicher nicht der Fall. Man spricht auch eher von einer chirurgischen Operation als von einem Militärputsch. Also konkret habe ich gehört, dass das Militär eigentlich nur dazu da ist, die Menschen, die einen Aufruhr machen, stillzustellen.
Was sagen denn die Angestellten, die Sie haben? Wie haben die reagiert?
Ja, das ist auch interessant. Ich habe festgestellt, dass eher eine fröhliche Stimmung herrscht. Jemand hat sogar gesagt, das sei ein Tag, den wir nie vergessen werden. Man stellt sich so vor, offenbar, dass mit dieser Aktion, und ich möchte es wirklich nicht als Putsch bezeichnen, dass mit dieser Aktion gewisse unangenehme politische Ereignisse in Zukunft aufhören werden.
Also Sie sprechen die Frau von Robert Mugabe an, Grace Mugabe. Die wäre ja auch weg, wenn ihr Mann weg ist. Die würde nicht Vizepräsidentin, ergo würde sie auch nicht Staatschefin. Also die Leute sind erleichtert.
Das ist eine Interpretation, der ich nur zu gern folge. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen genügend gehört haben von dieser Frau und eigentlich sich nicht vorstellen können, dass sie als Präsidentin für dieses Land amten würde oder geeignet wäre.
Nun sollte ja Mugabes Vize nachrücken. Würde dann vieles besser im Land? Darum die Freude bei den Leuten?
Man kennt Mnangagwa seit vielen Jahren. Er hat verschiedene Posten als Sicherheitsminister, als Armeeminister inne gehabt. Und man kennt ihn einigermaßen. Er hat zwar auch einen eher traurigen Rekord, in dem in seiner früheren Zeit, also in den 80er Jahren, er offenbar verantwortlich war für die Ndebele-Massaker. Aber das ist lange her. Und ich glaube, dass man ihm mehr Verstand zutraut, als man das der Frau von Herrn Mugabe zutraut.
Was ändert sich für Sie, für Ihre Arbeit in Ihrer Klinik, wenn die Machtverhältnisse andere sind?
Also, ich hoffe gar nichts. Vor allem hoffe ich natürlich, dass unseren Patienten, die eine äußerst schwierige Phase durchmachen, also mit Hungersnot und mit steigender Inflation, dass es denen wieder besser geht.
Das sagt der AIDS-Spezialist und Gründer der Newlands Klinik in Harare, Rudi Lützi. Nun weitere Nachrichten in der Übersicht, Ursula Vogler.
Die Schweizerin, die im Oktober im nordostafrikanischen Staat Sudan entführt wurde, ist wieder frei. Das bestätigt das Schweizer Außendepartement. Der Hilfswerkmitarbeiterin gehe es den Umständen entsprechend gut, heißt es weiter. Das Außendepartement dankt den sudanesischen Behörden für ihr Engagement. Es weist darauf hin, vor Auslandaufenthalten die Reisehinweise des Bundes im Internet zu beachten. Der Bundesrat hat präzisiert, wie das neue Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, kurz BÜPF, umgesetzt wird. Auf den privaten Gebrauch des WLANs hat das neue Gesetz keinen Einfluss, auch nicht an Veranstaltungen wie Open Airs. Auch für Hotel- oder Restaurantbesitzer ändert sich demnach nichts. In öffentlichen WLANs müssen die Betreiber aber sicherstellen, dass die Userinnen und User identifiziert werden können. Das neue Gesetz tritt am 1. März 2018 in Kraft. Es bietet die Rechtsgrundlage zur Verfolgung von Straftaten, die unter Verwendung neuer Technologien begangen worden sind. Ein 50-jähriger Mann ist zu Recht wegen eines Doppelmordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung verurteilt worden. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Der Mann ermordete 2009 eine Frau und deren Haushälterin. Außerdem stahl er Wertgegenstände, Bargeld und Kreditkarten. Um seine Tat zu vertuschen, versuchte er, die Wohnung des Opfers anzuzünden. Der Täter machte vor Bundesgericht verfahrenstechnische Gründe geltend. Weiter habe sein erster Verteidiger eklatante Fehler gemacht. Beides wurde vom Bundesgericht abgewiesen. In Russland sollen ausländische Medien in Zukunft registriert werden. Das russische Parlament hat ein entsprechendes Gesetz einstimmig verabschiedet, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Novosti. Mit dem neuen Gesetz sei es möglich, internationale Medien, die aus dem Ausland finanziert werden, als sogenannte ausländische Agenten einzustufen, hieß es weiter. Russland kündigte diesen Schritt an, nachdem sich ein russischer Sender in den USA als sogenannter ausländischer Agent registrieren lassen musste. Das Gesetz muss noch formell verabschiedet und vom Oberhaus abgesegnet werden. Libanons zurückgetretener Ministerpräsident Saad al-Hariri werde in Saudi-Arabien gefangen gehalten. Das wirft der libanesische Staatschef Michel Aoun Saudi-Arabien vor. Laut Aoun ist die angebliche Gefangenschaft von Saad al-Hariri ein Bruch mit dem Wiener Abkommen. Dieses regelt die Beziehungen zwischen den Staaten. Anfang November gab Hariri seinen Rücktritt als Regierungschef von Saudi-Arabien an. aus bekannt. Als Grund deutete der Sunnite ein Mordkomplott gegen ihn an, seitens der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und Irans. Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat den größten Auftrag seiner Firmengeschichte erhalten. Der US-Investor Indigo Partners kauft bei Airbus 430 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Serie. Das teilten beide Unternehmen auf der Luftfahrtmesse in Dubai mit. Das Geschäft hat laut Preisliste einen Wert von knapp 50 Milliarden US-Dollar. Die Jets sollen bei Billigfluglinien von Indigo Partners in den USA, in Südamerika und Ungarn zum Einsatz kommen. Im Kanton Aargau haben Archäologen Strukturen eines Dorfes aus der mittleren Bronzezeit entdeckt, beim Bau von Mehrfamilienhäusern. Die Ausgrabung habe Funde aus einer kaum bekannten Epoche zum Vorschein gebracht, die in ihrer Größe schweizweit einzigartig seien, teilte die Kantonsarchäologie mit. Die Fachleute hatten das Gebiet zuvor während rund 10 Monaten untersucht. Siedlungen aus der Zeit um 1500 vor Christus seien in der Schweiz sehr selten ausgegraben worden, so die Kantonsarchäologie. Das Wetter. Heute und morgen liegen über dem Mittelland Nebel- und Hochnebelfelder. Sie lösen sich im Laufe des Tages teilweise auf. Die Temperatur erreicht mit Bieser 3 bis 6 Grad. In den Alpen und im Süden ist es sonnig bei maximal 12 Grad.
Airbnb, eine Internetplattform, auf der Wohnungen an Touristen untervermietet werden, ist in vielen Städten und Tourismusorten zur Konkurrenz von Hotels geworden. Nun will der Bundesrat solche Plattformen legalisieren und die Vermietung von Wohnungen vereinfachen. Zum Missfallen des Hauseigentümer und des Mieterverbandes. Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden.
Heute werden viele Zimmer und Wohnungen auf Plattformen wie Airbnb illegal vermietet. Denn für die Untervermietung muss zuerst das Eingeständnis der Hausbesitzerin eingeholt werden. Das ist bei kurzfristigen Vermietungen unrealistisch. Der Bundesrat möchte deshalb das Mietrecht anpassen. Mieterinnen und Mieter sollen beim Vermieter summarisch beantragen können, dass sie ihre Wohnung auf den Internetplattformen feilbieten wollen und für wie viele Wochen pro Jahr. Die Vermieter können nur in seltenen Fällen ablehnen. Damit will der Bundesrat die Nutzung von Ferienwohnungsplattformen begünstigen. Doch es regt sich Widerstand. Monika Sommer, stellvertretende Direktorin des Hauseigentümerverbandes, erklärt.
Eine summarische Untermietanfrage ist bereits heute möglich. Wir sind allerdings klar der Meinung, dass es dem Vermieter freigestellt sein muss, ob er eine solche Globalzustimmung erteilen will oder nicht. Ich finde es falsch, dass man den Vermieter neu dazu zwingen will, dass er eine solche Globalzustimmung geben muss. Das hat auch nichts mit Liberalismus zu tun.
Es sei zudem eine Zweckentfremdung, wenn Wohnungen als Ferienobjekte vermietet würden, anstatt zum Wohnen. Darüber hinaus würden damit Gewinne erwirtschaftet, was verboten sei. Der Hauseigentümerverband fordert, dass Untervermietungen schriftlich beantragt werden und dass dabei der Mietzins offengelegt wird. Auch der Mieterverband ist nicht einverstanden mit dem Vorschlag des Bundesrates zu Airbnb und Co. Je mehr Wohnungen auf diesen Plattformen vermietet würden, desto weniger Wohnungen seien auf dem Markt für ganzjähriges Wohnen vorhanden. Das verschärfe die Wohnungsnot. Der Bundesrat blende dieses Problem aus, obwohl es sich in mehreren Städten bereits manifestiere, sagt Michael Töngi, Generalsekretär des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes.
Wir brauchen Vorgaben, damit die Städte die Ausschreibung auf Airbnb oder anderen Vermietungsplattformen beschränken können, dass das zum Beispiel nur 30 Tage pro Jahr möglich ist. Wir wollen das nicht völlig unterbinden. Wenn jemand in die Ferien fährt, ist das völlig okay. Aber wir wollen, dass man gesetzlich verankert, dass nicht noch mehr Wohnraum verschwindet durch diese Konkurrenz.
Der Bundesrat lehnt es ab, die Vermietung von Wohnungen auf Internetplattformen zeitlich zu begrenzen. Das sei nicht durchsetzbar. Doch genau das wird in verschiedenen Städten in den USA gemacht. Sie verpflichten Airbnb, die Vermietungen zu melden. Auch wenn der Bund es nicht tut, die Städte und Kantone haben immer noch die Möglichkeit, Einschränkungen zu erlassen, wenn Airbnb und Co. für Verwerfungen auf dem Wohnungsmarkt sorgen.
12.44 Uhr, bei Rot stehen, aber auf dem Velo auch mal gehen bzw. fahren, dazu gleich mehr. Und weiter im Rendezvous bis um 13 Uhr. Weniger Terrortote auf der ganzen Welt, dafür mehr in Europa, wie diese neuesten Zahlen zu lesen sind. Eine Rangliste und ein leeres Podest, warum die neueste Klimaländerrangliste erst mit Platz 4 beginnt und wo die Schweiz steht. Und Polen. Der Lack ist ab, der Ruf in der EU kaputt. Was sagt das Sprichwort? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert. Als Kind wurde uns eingeimpft, bei Grün gehen, bei Rot stehen. Neu soll dieser Grundsatz im Straßenverkehr aber nicht mehr für alle gelten. So sollen beispielsweise Velofahrerinnen und Velofahrer künftig auch bei Rot rechts abbiegen dürfen. So sieht es das Bundesamt für Straßen Astra vor. Wie das ankommt, im Beitrag von Ivan Santoro.
Der Präsident von ProVelo Schweiz, Matthias Ebischer, frohlockt.
Alles, was das Velo bevorzugt, finde ich positiv.
So also auch die neue Rechtsabbiegeregelung, welche landesweit und nur für Velos gelten soll. In Basel hat man dies 2 Jahre lang getestet. Der Versuch ist laut dem Bundesamt für Straßen Astra positiv ausgefallen. Auch der TCS befürwortet diese neue geplante Regel für den Veloverkehr. Skeptischer ist da Patrick Eberling von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Man habe den Versuch in Basel begleitet und der lasse Fragen offen.
Wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel der Mitzieheffekt nicht untersucht wurde. Das heißt, wie werden sich Velofahrer verhalten an Knoten, welche sich tatsächlich nicht eignen, um eben rechts abzubiegen, auch wenn die Ampel auf Rot steht.
Sprich, künftig wird ein Velofahrer bei Rot an allen Kreuzungen rechts abbiegen, auch dort, wo es explizit verboten bleibe. Während den Anfängen heißt es auch bei den Fußgängern. So sagt etwa Pascal Regli von der Organisation Fußverkehr Schweiz.
Es beginnt bei der Zulassung des Rechtsabbiegens für Velofahrer und endet beim Rechtsabbiegen für TÜV und Autofahrer am Lichtsignal.
Diese Befürchtung ist nicht ganz unbegründet, denn Walter Wortmann, Verkehrspolitiker und Präsident des TÜV-Fahrerverbandes Swissmoto, befürwortet zwar die neue Veloregel, aber...
Ich verlange dann natürlich auch die Einführung für die Motorradfahrer. Das sind ja auch 2 Räder und so wie die Fahrräder. Also das sollte dann für die Motorradfahrer auch gelten.
Und nach dem TÜV dann das Auto? Das sei noch kein Thema, heißt es bei Verkehrspolitikern von links bis rechts. Auch beim TCS will man nichts überstürzen. Allerdings, so sagt Vizepräsident Thierry Burkhardt, bereits in vielen Ländern, wie beispielsweise den USA, Kanada oder auch Deutschland, kenne man bereits die Rechtsabbiegeregel auch für Autos.
Ich bin der Auffassung, dass man im Sinne eines Pilotprojekts das einmal an einem bestimmten Ort versuchen sollte und in restriktiver Form das unter Umständen auch zulassen könnte.
Das habe aber keine Eile, sagt Burkhardt. Für ProVelo-Präsident Matthias Ebischer ist klar, das Rechtsabbiegen müsse exklusiv bleiben, nur für Velos, vor allem aus Sicherheitsgründen.
Es ist ein Unterschied, ob ein großer TÜV in einen Fußgänger hineinfährt oder ob das ein Velo ist. Und deshalb ist die Gefahr natürlich bei schweren Maschinen viel größer als bei einem Velo.
Vom Auto will er schon gar nicht reden. Hier geht es in erster Linie aber darum, das Velofahren attraktiver zu machen. Dies sei auch das Ziel des Bundes, sagt Ebischer. Wobei das Ganze sei eine Win-Win-Situation für Velofahrerinnen und Velofahrer.
Je mehr Velofahrer pro Land unterwegs sind oder pro Stadt, desto sicherer wird es für die Velos.
Eine weitere, weit weniger umstrittene Idee des Bundes ist auch, dass künftig auch Kinder bis 10 statt wie bisher 6 Jahre auf dem Trottoir fahren dürfen, wenn ein Radstreifen fehlt. Ob und wann die neuen Verkehrsregeln für Velos gelten, ist noch nicht klar. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird der Bundesrat darüber entscheiden.
Die gute Nachricht zuerst. Weltweit gibt es insgesamt weniger Terrorattentate und Terroropfer. Und zwar vor allem dort, wo es vorher mit Abstand am meisten gab. In Syrien, in Nigeria, in Pakistan und in Afghanistan. Die schlechte Nachricht, in westlichen Ländern haben die Anschläge zugenommen. Das zeigen die neuesten Zahlen des globalen Terrorindex. Fredrik Steiger.
In der westlichen Berichterstattung geht meistens vergessen, 99% aller Terroropfer sind nicht in Europa oder Nordamerika zu beklagen, sondern in Drittwelt- und Schwellenländern. Vor allem in solchen mit ohnehin gravierenden politischen, oft auch kriegerischen Konflikten. Doch 2016 nahm jetzt gerade dort, außer im Irak, die Zahl der Attentate spürbar ab, sagt Daniel Hislop, Forschungsdirektor beim Institut für Wirtschaft und Frieden, das jährlich den Weltterrorindex erstellt.
Of the five countries that most suffer from terrorism, Syria, Pakistan, Afghanistan, Nigeria, they've all seen pretty...
Knapp 26.000 Terrortote waren weltweit zu beklagen. Das sind immerhin 22% weniger als im Negativrekordjahr 2014. Deutlich war der positive Trend in Syrien, erst recht aber in Nigeria. Dort ist die Terrororganisation Boko Haram gespalten und der Kampf gegen sie ist zunehmend erfolgreich.
Boko Haram, the most deadly group, has actually seen an 80% decrease.
Anders sieht es jedoch in der westlichen Welt aus, obschon es seit Jahren keine komplexen, von langer Hand geplanten Angriffe nach dem Muster von 9-11 mehr gab. Doch die Zahl der Attentate und jene der Opfer steigt. 2016 war, so Hislop, das schlimmste Jahr seit fast 30 Jahren. Und das, obschon immer mehr Mittel in die Terrorbekämpfung gesteckt werden, diese auch besser wird und immer häufiger Anschläge vereiteln kann. Besorgniserregend sei hingegen die Entwicklung hin zu primitiven Attentaten auf ungeschützte Ziele. Attentate auf Zivilisten, die wenig Geld, wenig Infrastruktur, wenig Vorbereitung und wenig Kenntnisse erforderten. Etwa solche mit Fahrzeugen in eine Menschenmenge hinein. Verübt oft durch Täter, die sich selber radikalisieren und an ihrem Wohnort zu Terroristen werden.
We saw a change in tactics towards a more simple form of terrorist activity.
Immerhin, in den ersten Monaten des laufenden Jahres zeichnete sich auch in Europa ein Rückgang terroristischer Aktivitäten ab.
Fredrik Steiger im Rendezvous am Mittag 9:01. Musterschüler oder Prügelknabe? Die Schweiz landet im neuesten Klimaländervergleich verschiedener Klimaschutzorganisationen auf dem 12. Platz, das heißt im vorderen Drittel. Platz 12 unter 56 bewirteten Ländern, Klaus Ammann an der Klimakonferenz in Bonn. Ja, was jetzt, Musterschüler oder Prügelknabe?
Prügelknabe nicht gerade, aber Rang 12 ist auch kein Musterschüler, also eher ein Okay-Schüler, der noch Potenzial haben. Das haben aber alle 56 Klassierten. Niemand ist nämlich wirklich auf Kurs. Die Ränge 1 bis 3 in dieser Rangliste, die bleiben auch dieses Jahr leer.
Also das Positive zuerst. Was macht die Schweiz gut?
Ja, die Schweiz ist gut, wenn es um den Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 geht, immer im Vergleich mit anderen natürlich, weil sie eben einen hohen Anteil an erneuerbarer Energie in der Produktion hat. Gemeint ist damit natürlich vor allem die Wasserkraft, die ja rund 60% unserer Energieproduktion ausmacht.
Und was machen wir schlecht?
Sind die Zukunftsaussichten bei den Trends, da schneidet die Schweiz schlecht ab. Sie baut viel weniger erneuerbare Energieträger zu, also Sonnen- und Windkraftwerke als andere. Und ihre Klimaziele auf längere Frist, die sind zu wenig ambitioniert. Das finden zumindest die Studienautoren.
Da steht ja China anders da, diesbezüglich macht so einiges. Und trotzdem auf dieser Rangliste weit hinten, wie erklären Sie sich das?
Ja, in Sachen Klimapolitik, da steht China tatsächlich gar nicht schlecht da. Besser auf jeden Fall als die Schweiz. China investiert massiv in die Sonnenenergie, fördert Elektroautos und so weiter. Aber China stößt nach wie vor sehr viel CO2 aus und der Trend zeigt in diesem Jahr sogar wieder nach oben. Deshalb nur Rang 41 für China.
Und jetzt zum Schluss die Aussagekraft dieser Rangliste. Wie stark ist die?
Ja, einerseits schließt sie natürlich nicht alles mit ein, diese Rangliste. Zum Beispiel fokussiert sie sich auf die nationale Politik eines Landes. Da befinden sich die USA zurzeit im freien Fall auf dieser Rangliste, an fünftletzter Stelle. Aber alles, was Gliedstaaten, Städte, Unternehmen zurzeit für den Klimaschutz tun, ist eben gar nicht berücksichtigt in dieser Rangliste. Und die Rangliste ist auch eine Momentaufnahme. Deutschland beispielsweise heute auf Rang 22 könnte schon morgen viel besser dastehen. Je nachdem nämlich, ob die neue Regierung beschließt, bis zu 20 Kohlekraftwerke in den nächsten Jahren zu schließen, könnte Deutschland bis zu 10 Ränge gut machen. Und dann stünde es mit seiner Politik, Klimapolitik eventuell sogar wieder besser da als die Schweiz.
Danke, Klaus Ammann. Danke nach Bonn. Polens Ruf in der EU war ziemlich gut, bis die Partei Recht und Gerechtigkeit vor 2 Jahren an die Macht kam. Heute nun hat sich das EU-Parlament tief besorgt gezeigt über die Situation in Polen, gerade was rechtsstaatliche Prinzipien betrifft. Das Parlament stimmt in diesen Minuten über eine Resolution ab, welche dazu führen kann, dass Polen sein Stimmrecht in der EU verliert. Ob Polen sich so wieder auf den Pfad der europäischen Werte zurückführen lässt, ist jedoch unsicher. Das zeigt die Radikalität des letzten Fauxpas. Polnische Parteispitzen denken laut darüber nach, Deutschland für die Zerstörung Polens im Zweiten Weltkrieg zur Kasse zu bitten. Eine aussichtslose Forderung, die in Westeuropa Kopfschütteln auslöst. In Polen aber sehen das viele anders. Urs Bruderer.
Richard Czarnecki ist im Vorstand der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und er ist Vizepräsident des EU-Parlamentes, wo seine Partei im Ruf steht, den Rechtsstaat zu zerstören und die EU zu verachten. Doch das perlt an ihm ab. International, sagt er, steht Polen derzeit stark da. Wir haben die Beziehung zu den USA sehr verbessert. Trumps erster bilateraler Besuch in Europa führte nach Polen. Und auch mit Deutschland verstehen wir uns gut, denn Frau Merkel ist pragmatisch und weiß, dass es ohne Polen keinen Weg in eine positive Zukunft für Europa gibt. Dass seine Partei Reparationen fordert für die Schäden, die Deutschland dem Polen im Zweiten Weltkrieg zufügte, ändere daran nichts. Er denkt bereits an eine Intervention im EU-Parlament, um Deutschland unter Druck zu setzen, falls keine bilaterale Lösung zustande kommt. Nur, was heißt das, eine Lösung? Muss Berlin zahlen?
Obviously yes, if after 110 years,
ja, klar. Wenn Deutschland sich nach 110 Jahren mit der ehemaligen Kolonie Namibia auf Reparationsverhandlungen einlässt, dann dürfen auch wir Wohlwollen erwarten. Auch für Vizekulturminister Jarosław Selin sind Reparationen gerechtfertigt. Denn Polen sei beim Marshallplan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg leer ausgegangen. Doch er hält sich mit konkreten Geldforderungen zurück. Die Debatte erinnert die Welt daran, wer den Zweiten Weltkrieg anfing, aber auch wer die meisten Opfer verzeichnete und auch materiell am meisten verlor. Und das war Polen. Selin will die Geschichte ins rechte Licht rücken und Gegensteuer geben, etwa gegen die in Deutschland verbreitete Behauptung, dass deutsche Steuerzahler mit ihren EU-Beiträgen Polen massiv unterstützten. Polens neuen außenpolitischen Kurs beschreibt der Vizekulturminister so. Es ist eine harte, nicht ganz konfliktfreie, aber eines unabhängigen Landes würdige Politik. Ziel sei es stets, die Stimme Polens zu stärken. Als großer, gewichtiger Staat wollen wir, dass man auf uns hört in der EU und der NATO. In der Partei hält man den eingeschlagenen Kurs für erfolgreich. Doch Małgorzata Bonikowska vom Warschauer Zentrum für internationale Beziehungen warnt die Machthaber.
They may perceive themselves as stronger.
Sie selber nehmen sich als stark wahr. Aber die harte Außenpolitik führte dazu, dass ihre Partner in der EU sie für verrückt halten. Damit aber machen es sich wiederum die westlichen Politiker zu einfach, findet die Politologin. Denn innenpolitisch trifft die Regierung einen Nerv. Viele Polinnen und Polen sehnen sich nach so etwas wie historischer Gerechtigkeit. Viele denken, im Vergleich zu Deutschland gehe es ihnen zu schlecht und die Vorgängerregierung habe Polen innerhalb der EU unter Wert verkauft. Darum sollten westliche Politiker sich bemühen, diese Regierung zu verstehen.
They have to listen to these guys. They have to try at least.
Verstehen, das hieße zum Beispiel zwar nicht gutheißen, aber doch nachvollziehen, warum diese Regierung den Rechtsstaat verletzt und sich sogar über Verfügungen des Europäischen Gerichtshofes hinwegsetzt. Die Polen lebten Jahrhunderte unter fremder Herrschaft und unter fremden Gesetzen. Das hat die Mentalität geprägt. Darum fragen sie sich heute, auch bei EU-Regeln, ob die sinnvoll sind. Und wenn nicht, tun wir, was wir wollen. Die polnische Regierung hat eine extreme Sicht auf viele Dinge. Doch westeuropäische Politiker müssen sich auf diese Sicht einlassen, fordert Małgorzata Bonikowska.
If the Western politicians want to find a solution to keep the union together, they have to really talk to them.
Sie müssen mit dieser Regierung reden, wenn sie die EU zusammenhalten wollen. Ein schwieriger Dialog. Aber wer Polen nicht mehr ernst nimmt, der treibt es noch weiter in die Isolation mit unabsehbaren Folgen.
Gleich eins, der Landesstreik von 1918, heute beginnen die Gewerkschaften und die SP die Feierlichkeiten zum Erinnerungsjahr. Wie viel Klassenkampf steckt im Landesstreik? Antworten gleich im ersten und vierten, nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Ursula Furgler.
Simbabwes Präsident Robert Mugabe steht offenbar unter Hausarrest. Das sagte der südafrikanische Präsident Jacob Zuma nach einem Telefongespräch mit Robert Mugabe. In Simbabwe hat das Militär nach eigenen Angaben vorübergehend die Kontrolle übernommen. Die Schweizerin, die im Oktober im nordostafrikanischen Staat Sudan entführt wurde, ist wieder frei. Das bestätigt das Schweizer Außendepartement. Der Hilfswerk-Mitarbeiterin gehe es den Umständen entsprechend gut, heißt es weiter. Weltweit sind im vergangenen Jahr fast 26.000 Personen bei Terroranschlägen getötet worden. Das sind 13% weniger als 2015, wie aus dem globalen Terrorismusindex hervorgeht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.